Wir sind heute Morgen zusammengekommen und man nennt das Gemeinde. Die biblische Gemeinde ist ein fester Bestandteil des Heilsplanes Gottes in dieser Welt. Wenn man es genau nimmt, gibt es zuerst schon mal vordergründig zwei Gruppen von Menschen. Und zwar ganz einfach, die Menschen, die zu der Gemeinde Jesu Christi gehören, das sind die Bekehrten, die Wiedergeborenen, die Geretteten. Die zweite Gruppe, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, das sind die Verlorenen. Das können halt fromme Menschen sein, aber sie gehören nicht zu dieser Gruppe. Also vor Gott her gibt es nur die zwei Gruppen, Verlorene und Gerettete. Dann teilt die Bibel aber heilsgeschichtlich nochmals in drei Gruppen auf. Und zwar, sie sagt es in 1. Korinther 10, 32, dort heißt es, Israel, die Gemeinde, und die Heiden, teilweise werden da Synonyme, also verwandte Wörter benutzt, zum Beispiel die Griechen stehen oft für die Heiden. Also er sagt hier praktisch, Israel, das einen eigenen Heilsweg mit Gott hatte, jetzt aber eingemündet hat in den einzigen Heilsweg, dass der Jesus das einzige überhaupt Hoffnungsgut für sie ist, dass sie in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden, dass sie dem Gott Israels dienen können. Und das zusammen mit den Heiden, das ist wieder der erste Block, die Geretteten, und der Rest sind die Nicht-Geretteten. Jetzt ist das natürlich ein Problem, und zwar, wir müssen ein paar Dinge festhalten. Dass wir Gemeinde verstehen, dass wir geistliche Dinge verstehen und dass wir auch verstehen, was sich hier abspielt in dieser Welt. In Lukas 4, 4 bis 7 sagt die Bibel, und zwar ist ja die Versuchungsgeschichte Jesu. Ich lese ab 5, da fängt es eigentlich an. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und damit sagt der Teufel etwas und der Herr Jesus widerspricht ihm nicht, dass er Vollmacht hat, die Macht in dieser Welt zu verteilen. Nun kennen wir natürlich Daniel 2 und Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Wir wissen, dass der lebendige Gott dem Teufel nur einen bestimmten Spielraum eingeräumt hat, wo er wirken kann. Aber etwas ist klar. 1. Johannes 5, Vers 19 sagt das auch relativ deutlich. Und das müssen wir einfach festhalten, sonst gehen wir in die Irre. Und zwar aus dem Grund, wenn wir dann eine heile Welt versuchen aufzurichten, die es nicht gibt. 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das muss man feststellen. Die Welt ist in den Klauen des Teufels. Diese Welt ist unter diesem Machtspruch, den der Teufel über das, was wir Politik nennen, was wir ethnische Fragen nennen, einfach das, was auf dieser Welt sich abspielt, das ist letztendlich nichts anderes wie das Einflussgebiet, früher haben wir gesagt, das Einzugsgebiet des Teufels. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Bibel sagt, so ist die Welt. Und in 1. Timotheus 3, Vers 15 teilt uns die Bibel etwas mit. Natürlich, nachdem sie uns schon in andere Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 8, 44, mitgeteilt hat, dass das Element, in dem der Teufel hier arbeitet, Lüge und Mord ist. Also er ist der Lügner von Anfang an, der Mörder von Anfang an. Das heißt, wir haben es hier mit einem System zu tun, das man Welt nennt. Da sind wir alle hineingeboren. Da sitzen wir alle drin, das von Lüge und von Mord geprägt ist. Das ist eigentlich dramatisch. Wir wissen ja alle, die wir die Bibel kennen, dass die Wurzel dieser ganzen Dinge der Sündenfall ist, der stattgefunden hat. Aber die Macht des Teufels basiert auf Lüge und basiert letztendlich auf Mord. Mord, Totschlag, wie bei Kain, Abel. Allerdings hat es Gott eingeräumt. Das muss man einfach sehr. Gott hat ihm einen gewissen Freiraum gelassen. Und jetzt mittendrin, in diesem lügenhaften, teuflischen, mörderischen, bösartigen Gebilde, wo wir alle drin sitzen, das sagt die Bibel in 1. Timotheus 3, Vers 15, Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wieso? Jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Und wir dürfen nicht so weit gehen, dass wir denken, dass die Gemeinde eine fromme Veranstaltung ist. Ist sie nicht. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, Gott hat die Gemeinde des lebendigen Gottes, wir wissen natürlich aus der Bibel, dass das gleichzeitig der Leib Jesu Christi ist, dass die Gemeinde Jesu Christi, also dieses Gebilde, ich zeige das nachher, das besteht nur aus bestimmten Leuten, dass dieses Gebilde von Gott die Aufgabe hat, ein Gegenpol zu dieser lügehaften Welt zu sein. Und ein Gegenpol zum Teufel seiner Lüge, weil die Bibel ganz klar sagt, und das ist wieder ein zentraler Punkt, dass der Herr Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das heißt, wir haben hier eine dreifache Offenbarung der Wahrheit Gottes über den Sohn Gottes, über sein geschriebenes Wort und über das Wirken seines Geistes. Und das alles ist zentriert in der Gemeinde, natürlich auch privat, aber ist einmal zentriert von Gott her auch auf die Gemeinde. Und darum soll die Gemeinde dieser Pfeiler oder diese Grundfeste der Wahrheit sei der Gegenpol. Und damit ist das schon ein bisschen ganz anders wie eine normale Veranstaltung, wie eine normale fromme Zusammenkunft. Jetzt hast du plötzlich eine Aufgabe, die in der Transzendenz eine riesen Wirkung hat. Und jetzt vielleicht versteht man auch, warum Gemeinde nicht gebaut werden kann wie die Dinge dieser Welt. Kolosser 1,13. Das sind tiefgründigste Hintergründe. Da heißt zum Beispiel, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Da steht im Griechischen Exousia und das ist immer das Wort für Vollmacht. Das ist also nicht nur Macht, sondern Vollmacht. Das heißt, da ist eine gewisse Berechtigung, die Gott dem Teufel zugelassen hat. Und aus diesem Einflussbereich des Teufels wird ein Mensch, wenn er sich bekehrt, wenn er gerettet wird, herausgerissen und wird in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das heißt, er wird in eine andere Machtstruktur versetzt. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn ein Gläubiger die Wiedergeburt erlebt, wenn er gerettet wird, wenn er Gotteskind ist, ist er nicht mehr zu dieser Welt gehörend. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt. Er gehört zum anderen Einflussbereich. Ter Stegen hat es einmal ganz dramatisch dargestellt. Ich weiß nicht, ob man das so krass sagen kann, aber ja, eigentlich hat er recht, aber er hat es ganz drastisch gemacht. Er war im Wald und das war zu der Zeit ja ein bisschen noch mit Räubern übersät und die Räuber sind gekommen, haben die Pistole gezogen und dann schreit einer der Räuber in des Teufels Namen Halt. Und Ter Stegen hat in aller Ruhe seinem, was war es, ein Esel oder ein Pferdchen, weiter die Zügel gelassen, hat sich leicht umgedreht, hat gesagt, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen, ist weitergeritten. Aber es war gar nicht so dumm. Der Teufel hat uns nichts mehr zu sagen. Wir gehören nicht zum Reich des Teufels. Ich war gestern in der Schweiz, da gilt das Schweizer Recht. Da muss ich auf der Autobahn 120 fahren. In Deutschland darf ich 200 fahren, wenn ich will, wenn keine Begrenzung ist. Das heißt, da gelten andere Rechte. Im Bereich des Teufels gelten andere Gesetze, andere Dinge. Die gelten für mich nicht. Brutal. Für mich gilt das Recht und die Erweisung des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Für mich gilt die Regierungserklärung des Königs der Könige, des Herrn der Herren und von unserem Herrn Jesus Christus. Ich gehöre zu ihm und nicht zu dieser Welt. Und das muss klar sein. Aber jetzt muss man sagen, ja, was ist denn eine Gemeinde? Glaubst du, wenn dahinter einer zur Türe reinkommt, dass du dann das Reich Gottes betrittst? Nein, das glaube ich auch nicht. Sondern es ist was ganz anderes. Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle, also jeder Gläubige, durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden, zu oder mit einem Geist. Damit sagt die Bibel, zu dieser Gemeinde gehören nur Menschen, die in den Leib Christi hineingetauft wurden. Das ist die Geistestaufe. Dass das von manchen schwärmerischen Kreisen als ein zweites Erlebnis von Gläubigen deklariert wurde, ist ein eklatanter Irrtum. Sondern die Bibel sagt ganz klar, jeder Gläubige ist geistgetauft. Ich möchte es nochmal beschreiben, was bei der Wiedergeburt geschieht. Ich habe am 31.05.1974 die Wiedergeburt erlebt. Da ist etwas passiert, das ich selber nicht gefühlt oder lokalisieren konnte. Aber es war fassbar. In dem Moment, wie ich den Herr Jesus in mein Herz als Erlöser aufnahm und er meine Sünde abgewaschen hat, ist etwas passiert. Ich habe sofort absolute Sicherheit gehabt, dass es passiert ist. Das nennt man Heilsgewissheit. Und in der Sekunde, das habe ich erst hinterher durch das Bibellesen erkannt, in derselben Sekunde wurde ich in den Leib Christi hineingetauft. Man spürt es nicht. Das teilt die Bibel nur mit. In derselben Sekunde habe ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In derselben Sekunde habe ich Pfingsten erlebt. Das heißt, es ist alles im Bruchteil einer Sekunde passiert. Oder weniger wie einer Sekunde. Und ab der Sekunde war ich ein Glied am Leib Jesu und war laut 1. Petrus 2, Vers 4 und Folgeverse ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Die Bibel sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, wir sind jetzt lebendige Steine, wir sind Glieder am Leib, wir gehören zum Herrn Jesus, untrennbar mit ihm verbunden. Und gleichzeitig bin ich ein Stein, aber jetzt sagt die Bibel, ein lebendiger Stein. Und wir kommen jetzt so langsam an die tiefere Zone. In Epheser 3, Vers 4 bis 6 war das zum Beispiel noch ein Geheimnis. Das Alte Testament redet sehr viel von Erlösung, vom Erlöser, von seinem zukünftigen Reich. Die Bibel stellt es dar, dass es auf 5 Ebenen geschieht. Aber ein Geheimnis war da. In Epheser 3, Vers 5 heißt es, und ich lese ab 4, dann könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es, ausdrücklich möchte ich betonen, wie es jetzt, nicht vorher, steht nicht im Alten Testament, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden miterben, und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sind. Das sagt die Bibel, es war ein Geheimnis. Teilweise hast du das im Alten Testament noch nicht, sondern das ist die Offenbarung des neuen Bundes, dass der Leib Jesu Christi, dieses geheimnisvolle Gebilde der Gemeinde, aus Juden und aus Heiden besteht. Wenn drum zu mir jemand sagt, ich bin ein Judenchrist, sein, nee, bist du nicht. Ich bin ein messianischer Jude. Entschuldigung, es tut mir leid, du bist es nicht. Du bist genauso gewöhnlich wie ich, einer mit dem Heiligen Geist in den Leib hineingetauft und damit gehörst du zu Epheser 3, Vers 4 und sonst zu gar nichts. Du bist nichts Besonderes, du brauchst keinen Sabbat halten, du brauchst nicht die jüdische Gesetze halten, du gehörst jetzt zu uns. Wer sind wir? Der Leib des Christus. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Epheser 2, 11 bis 22, dramatisch. Ein dramatisches Kapitel. Da geht Paulus hin und sagt, darum denkt daran, dass dir einst Heiden im Fleisch wart. Das waren wir doch auch. Wir sind keine Juden. Wir sind Heide im Fleisch. Und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr in jeder Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber. In Christus Jesus seid ihr, die ein Schwern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, das sind Jude und Heiden, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei, Jude und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden, wieder Jude und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, es sind die Heide, und den Nah, das sind die Juden. Denn durch ihn haben wir beide, Jude und Heiden, Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, nämlich bei Gott, das ist ganz wichtig, und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jetzt kommt der nächste zentrale Punkt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gläubige bildet als Gesamtheit der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich denke, man hat hier einen Punkt, der von ungeheurer Bedeutung ist. Wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, wir haben vorgelesen, wir sollen geistliche Opfer bringen, dann ist hier etwas, das man nicht sieht. Und ich möchte jetzt betonen, dass das Wirkung hat, wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Man sieht es nicht, aber es ist da. Philipper 3, 20. Vers. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Da steht im Griechischen Politeuma, da kommt unser Wort Politik her. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr Fremdlinge bei Gott, sondern wir sind Fremdlinge für diese Welt. Das heißt, unser Zustand hat sich durch die Bekehrung total, es geht nicht radikaler und totaler, geändert. Das heißt, ich habe einen Pass, habe jetzt erneuern lassen müssen. Das ist ein teurer Spaß. Der Pass Gottes kostet nichts, es ist umsonst. Dorian, sagt die Bibel, umsonst. Ich habe in meinem Herzen das Pfand des Heiligen Geistes und das ist der Pass fürs Reich Gottes. Der Pass, der daheim in meiner Schublade liegt, der ist, naja, oder Schublade, ich habe es meistens in so einer Blechschachtel oder Blechding, so Kassette. Der sagt, du bist zwar ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aber inzwischen bin ich gar kein Bürger mehr der Bundesrepublik Deutschland, sondern ich gehöre nur zum Vasallenstaat des europäischen antichristlichen neuen Gebildes, möchte ich auch betonen. Ich habe das auf der Bank nur mitgekriegt in meinen letzten Jahren, was das europäische Recht bewirkt, und da war mir klar, wir Deutsche haben gar nichts mehr zu sagen. Es hört sich vom Papier nur alles schön, aber in Wirklichkeit sind wir schon lange erledigt. Und so wird Europa sich durchsetzen und wird das, ich sage mal, das Herzstück des antichristlichen Staates geben oder Staatengebildes. Die Bibel nennt es interessanterweise nicht der Zusammenschluss der Kirchen, sondern sie nennt es die Machtgefilde, die hier entstehen, nennt sie Ökumene. Und ich gehöre zwar zum deutschen Staat, ich bin dem deutschen Staat untertan, ich mache das, was die Bibel von mir fordert, ich bin ein ordentlicher Staatsbürger, ich versuche die Gesetze zu halten, solange sie nicht gegen die Bibel geht, aber etwas ist klar, ich bin Fremdling hier. Als ich mich bekehrt habe, haben meine Kollegen Jahre danach gesagt, ja damals, als ich bekehrt habe, da war es ja verrückt. Haben zu mir gesagt, jetzt sind sie ein bisschen normaler, aber damals. Ich bin dann heimgegangen, eher mit einem schlechten Gewissen, habe gesagt, bin ich so abgeflacht, dass sie sagen, jetzt bist du normal. Wisst ihr, die Welt empfindet es, da ist was anders. Ich kann nicht das tun, was die Welt will. Ich will auch das gar nicht tun, was die Welt will. Ich habe andere Ziele wie die Welt. Das ist alles anders. Und es kommt unter anderem daher, Epheser 1, 22, dass etwas geschehen ist. Das ist das Wesen der Gemeinde. Und zwar, die Bibel sagt hier, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Also Gott, der Vater, den Füßen Jesu. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, ich bin organisch mit dem Herr Jesus verbunden. Er ist das Haupt. Und ich bin dann mit ihm durch den Heiligen Geist und meine Rolle oder mein Platz am Leib Christi direkt verbunden. Und jetzt bin ich immer völlig anderer Einflussgebiet. Ich habe einen anderen Herr, ich habe einen anderen König, ich habe einen anderen Chef, auf Deutsch gesagt, wie jeder andere. Und zwar, weil ich zu ihm gehöre. Mein Nachbar versteht es nicht. Mein Nachbar hat mich einmal gefragt, Hast du einen anderen Gott wie ich? Theoretisch nein, praktisch ja. Und Epheser 4,11 erklärt jetzt etwas. Er hat etliche als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer gegeben, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus, das ist jetzt ganz wichtig, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, das heißt zu Deutsch jeder Gläubige, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Ihr müsst euch das vorstellen. Wenn wir hier reinkommen in diesen Saal, dann haben wir eine Multimomentaufnahme, nennt man das. Das heißt, die Gemeinde in Albstadt ist in Wirklichkeit unsichtbar. Die Gemeinde des Leibes Jesu Christi hier in Albstadt besteht aus vielen Gruppen und ist in den himmlischen Orten mit dem Herr Jesus verbunden. Und was wir hier haben, ist eine Multimomentaufnahme, eine Vermischung. Wir haben hier Leute, die zum Leib gehören, wir haben Leute, die gehören nicht zum Leib. Das ist normal. In jeder Versammlung hat es Gerettete und Verlorene, ist eigentlich der Normalzustand. Man muss selten vorkommen, dass nur Gläubige da sind, das gibt es auch. Aber im Normalfall ist das immer vermischt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir biblische Gemeinde nach dem Wille Gottes leben und praktizieren wollen, müssen wir immer schön unterscheiden, was ist dieser unsichtbare, dieser geistliche Teil, der mit dem Haupt verbunden ist und wo er Direktive gibt, wo er letztendlich Dinge auslöst, die ich mir gefallen lassen soll, muss und von ganzem Herzen will. Und was ist die menschliche Seite einer Versammlung, wenn man hier reinkommt? Aber wenn ich die zwei vermischle, dann gibt es ein Problem. Weil da komme ich zu falschen Schlüssen. Habe ich auch schon gemacht. Niemand in unserer Mitte hat das noch nicht gemacht. Weil du denkst ja irgendwo menschlich. Und jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Ich war jetzt am Donnerstag, weil ich in Großbottwar beim CVDM und ich habe unsere Vergangenheit nochmal vor meinem geistlichen Auge vorbeiziehen lassen. Ich musste denen erklären, ich habe ihnen ein Zeugnis gegeben, wie ich in CVDM reingekommen bin, wie ich mich bekehrt habe, gerettet wurde, wie wir in die Pfingstbewegung reingekommen sind, wie wir wieder durch Bibelstudium rausgekommen sind. Diese ganze Sache habe ich ihnen erzählt. Habe ihnen gleichzeitig die biblische Wahrheit aufgezeigt. Solange ich das tat, wurde mir eigentlich bewusst, wie reich Gottes, wie das eigentlich gegangen ist. Gell? Und ich habe mir dann die Leute erguckt und musste ehrlich sagen, wenn wir vielleicht nicht in die Pfingstbewegung reingeraten wären, vielleicht wären wir so eine Gruppe geworden. Das hätte möglich sein können. Und mir wurde dann klar, obwohl die Leute keine Gemeinde praktizieren, das ist immer nur ein CVDM, sind die Glieder in der unsichtbaren Welt zur Gemeinde Jesu gehören, wie jeder Bekehrte. Aber die Gruppe ist praktisch, macht eine Sonderschiene, indem sie als CVDM lebt. Das heißt zu Deutsch, ob ich die Gemeinde lebe als Wiedergeborener. Das ist meine freie Entscheidung. Meine Entscheidung des Gehorsams Gott gegenüber. Will ich das oder will ich es nicht? Da gibt es natürlich Sachzwänge und Hintergründe. Da gibt es tausende Dinge, aber biblisch einfach. Ich finde die biblischen Punkte sehr, sehr direkt und sehr einfach. In Apostelgeschichte 2, Vers 40 wird erklärt, wie die Gemeinde funktioniert. Da gibt es 6 Punkte. 2 dieser Punkte sind das Außenverhältnis. 4 Punkte sind das Innerverhältnis, das auf mich wirkt als Gläubiger. Außenverhältnis. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Im Außerverhältnis hat Gott der Gemeinde den Auftrag gegeben, zu evangelisieren. Da hat die Bibel extra ein Wort dafür, ist eigentlich eher ein Heroldsruf. Kerysso heißt es. Bezieht sich ganz stark auf die Proklamation von Wahrheiten. Es gibt dann für die andere Verkündigung wieder ganz andere Worte, wie Apagello und ähnliche Dinge, die in ganz andere Richtung gehen. Aber hier hast du etwas, das sagt die Bibel, du gehst praktisch hin zu dieser Welt, ausdrücklich, zu denen, die unter der Herrschaft des Teufels sind. Zu denen gehst du und bringst ihnen die Botschaft des Evangeliums. Und die Botschaft des Evangeliums ist ganz einfach. Wer hat, der hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragt Paulus die Epheser. Das Ding ist ganz einfach. Ich muss die Leute fragen, bist du Gottes Kind? Bist du gerettet? Hast du Vergebung der Sünde? Gehörst du zum Leib Christi? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Hey, bevor ich gehe, die Versammlung, so muss ich sagen, fragt niemand, will niemand wissen. Sondern die Frage ist nur, gehörst du zu diesem Leib des Christus? Gehörst du zu der Gemeinde? Bist du gerettet? Bist du wiedergeboren oder bist du nicht? Wisst ihr, das ist der Auftrag. Kommt der Mensch durch das Wirken des Heiligen Geistes, tut ja Gott am Herzen der Menschen, indem er ihn, so wie es in Johannes 16, Vers 7 bis 14 steht, indem der Heilige Geist diesen Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, ihn ins Wort Gottes hineinführt und ihm auch die Zukunft zeigt, nämlich seine Zukunft, und seine Zukunft heißt Hölle, indem er ihm das zeigt. Und gleichzeitig der Herr Jesus verherrlicht. Er hat für dich bezahlt, er hat sein Blut vergossen, er hat ein vollkommenes Opfer. Du bekommst es als Gnadegeschenk, ohne Werke, ohne dass du was dazu tust. Er gibt es dir, kostenlos. Und sobald der Mensch dann im Glauben das annimmt und ja sagt, passiert dieses Wunder der Wiedergeburt, dann bricht er durch. Und jetzt sagt die Bibel, die das Wort Gottes annehmen, die der Herr Jesus aufnehmen, die gerettet werden, die werden als Erwachsene getauft. Das sind die zwei Außer-Dinge. Taufe ist außer. Taufe ist eine öffentliche Veranstaltung. Ich sage immer, bei Taufe ladet die Ungläubiger ein. Ladet die Welt ein, ihr könnt die alle einladen. Also Außerverhältnis Taufe bedeutet, die Geretteten bezeugen, was innerlich bei ihnen passiert ist, indem sie sich in Wasser untertauchen lassen, öffentlich. Das ist Außerverhältnis. Das sind zwei Dinge, wo die Gemeinde tun soll. Das nächste, was sie tun soll, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das heißt, es ist ihr normales Metier. Was ist Lehre der Apostel? Ich habe schon gesehen, wie man mit diesem Wort Missbrauch treibt. Aber Lehre der Apostel ist relativ einfach. Was haben die Apostel gelehrt? Nicht. Was haben die Apostel getan? Das ist ein Unterschied. Gott ist ja gnädig. Bloß wir Leute aus den anderen Sprachen, die Gott nicht versteht, wir sind manchmal unbarmherziger wie Gott. Gott hat in der Apostelgeschichte ganz einfach im Grundtext drüber geschrieben, Taten der Apostel oder Praxis der Apostel. Er zeigt damit ganz klar an, die Apostelgeschichte ist nicht die Lehre der Apostel, das ist Praxis. Du siehst natürlich an der Apostelgeschichte wunderbar, wie man die Lehre der Apostel anwendet, wie man sie umsetzt. Aber da kommt zum Beispiel ein Vers in Apostelgeschichte 15, wo dann nachher durch die Lehrbriefe besser erklärt werde, dass ich es verstehe und weiß, was ich kann und nicht kann. Es heißt, Gott ist hier gnädig. Er gibt die Lehre der Apostel und 2. Petrus 3, Vers 2. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich habe den Vers 20 Jahre oder länger überlesen. Da sagt die Bibel etwas, das ist atemberaubend. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, ist die Prophetie auf diese biblische gewaltige Heilswahrheiten. Und jetzt erklärt er, was euch der Herr und Retter, der Herr Jesus, durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das heißt, der Herr Jesus hat den Aposteln genau gesagt, was sie tun sollen. Und sie haben die Apostellehre aufgeschrieben. Damit hast du Lehre Jesu Christi. Und jetzt hast du die Lehrbriefe als das Zentrum. Und von den Lehrbriefen lese ich die Evangelien. Von den Lehrbriefen lese ich das Alte Testament. Von dem lese ich die Apostelgeschichte. So lese ich die Offenbarung. Das ist wie beim Auto. Wisst ihr, ich bin ein furchtbarer Chaot in technischen Dingen. Zum Beispiel, ich neige dazu, immer ein Gerät aufzubauen und auszuprobieren, bevor ich die Beschreibung gelesen habe. Und wenn es dann kaputt ist, dann tut es mir herzlich leid, dann kann ich ein neues kaufen oder kann es reparieren lassen und dann lese ich auch die Anweisung. Und so ist der Mensch, er versucht Gemeinde zu machen, ohne die Anweisung zu lesen. Aber ich habe in der Lehre der Apostel habe ich genaue Anweisungen, wie ich vorgehen soll. Und der nächste Punkt, und das ist halt wichtig, da muss ich gucken. Ich gucke zum Beispiel immer, wenn ich eine Lehrfrage habe wegen Dinge, wisst ihr, zu mir kommen die Leute und sagen, darf ich das, darf ich jenes, muss ich den Sabbat halten, was muss ich tun? Ich habe daheim schon ganze Dateien, wo ich schon die Frage geklärt habe und dann schicke ich die immer bloß wieder weiter, weil du würdest verrückt werden. Und hier ist ein ganz einfacher Punkt. Ich muss heilsgeschichtlich in der Bibel das untersuchen. Von der Wiege bis zur Bahre, sagt man in der Welt. Das heißt, ich untersuche ganz genau, was sagt die Bibel drüber. Meistens fange ich hier bei 1. Mose, hier bei Offenbarung auf und dann teile ich es ein. Was ist mosaisches Gesetz? Was ist erledigt? Was ist Übergangsphase in den Evangelien? Was ist Lehre Jesu für die Gemeinde? Was ist Lehre Jesu für die Juden? Das ist ein Unterschied. Was ist Übergangszeit in der Apostelgeschichte? Ich kann zum Beispiel Paulus, der ja sagt, werdet meine Nachahmer beim besten Willen, seine Dinge nicht nachahmen. Wobei klar ist, viele kann ich, aber manche kann ich nicht. Ich kann nicht nach Jerusalem fliegen und dem Tempel ein Reinigungsopfer bringen, wie er. Weil es in Jerusalem kein Tempel mehr gibt. Und weil Gott die Reinigungsopfer eingestellt hat durch das vollkommene Opfer Jesu. Das heißt, man muss hier schon mit Verstand auch die Bibel lesen. Und dann habe ich wieder in den Lehrbriefen habe ich die Anweisung, wo ich sage, aha, so ist es gemeint. Und so muss ich auch den Schluss, die Offenbarung lesen, dass ich nicht auf falsche Ideen komme. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, die Gläubiger gehen hin, in der Welt würde man sagen, entschuldigt, wenn ich jetzt diesen ordinären Ausdruck gebrauche, wie die Weltmeister, so sagt ja immer die Welt, geht hin und baut Lehrer und schreibt Bücher. Ich habe Berge von Büchern über diese Dinge. Und schreibt Bücher über Endzeit, über Abläufe der Offenbarung, über Vorentrückung, über Hinterentrückung, über Mittelentrückung, über Endzeitabläufe. Also was mir aufgefallen ist, das ist mir erst vor einem Jahr oder vor zwei aufgefallen, als ich nochmal nachdachte über die Rolle der Apostellehre. Das ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe kein Buch, wovon die Lehrbriefe ausgeht. Die umgeht es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Lehrbriefe reingehe und sage, was sagst du mir endzeitlich, Lehre der Apostel? Da bin ich bei 2. Thessalonicher 2, bei den ersten 9 Verse. Da steht was ganz Einfaches. Da sagt der Apostel, lasst euch nicht betrügen von niemand. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Entschuldigung, der Ausdruck. Aber lasst euch nicht verwirren. Es ist ganz einfach, sagt er. Die Parousie ist das Wort für Wiederkunft. Ankunft heißt es eigentlich. Und die Episynagoge, das Hinaufversammeln zum Jesus, wenn das nicht die Entrückung ist, dann gibt es gar nichts. Das ist so eindeutig. Sagt, diese Entrückung, diese Begegnung mit ihm kann nicht geschehen, es sei denn, der Sohn der Sünde, der Antichrist, ist geoffenbart. Wisst ihr, was das heißt? Die Lehrebriefe sagen mir ganz klar, du kannst den Rest der Bibel lesen, wie du willst. Apostellehre sagt, Vorsicht, das muss geschehen. Jetzt kann ich nicht hingehen und einfach da was zusammenbasteln. Also Apostellehre, ungeheuer wichtig. Das nächste, was es sagt, in der Gemeinschaft. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist kitzelig. Ich bin ein Einzelkind, extrem veranlagt. Wäre, wenn ich nicht bekehrt wäre, ein Sonderling in dieser Welt. Gebe ich offen zu. Wisst ihr, ich habe schon als Kind so verrücktes Zeug gemacht. Ich bin auf der Bühne bei meinen Eltern gestanden und habe Luftgewehr gehabt, ein Fernschussluftgewehr. Ich war für Sportschütze und habe stundenlang meinem Nachbar seine Birke Kugeln reingejagt. Ich denke, der Baum hat am Schluss aus mehr Kugeln und Blei bestanden als aus Holz. Ich muss sagen, Entschuldigung. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gemeinschaft. Ich sehe das so. Zu mir hat mein Bruder gesagt, mit dem ich eine tiefe Gemeinschaft hatte, hat zu mir gesagt, weißt du, wir zwei, hat er wörtlich zu mir gesagt, wir hätten menschlich nichts miteinander zu tun. Wir zwei, sagt er, ausgeschlossen. Er hat mir sagen wollen, mit dir kann ich es nicht. Menschlich. War gut. Wir haben uns dann überlegt und ich denke, naja, so krass habe ich das nicht gesehen. Mit dir könnte ich es vielleicht, aber vielleicht hast du recht. Das heißt, da geschieht dann etwas. Und das gehört zum Innerverhältnis der Gemeinde, nämlich Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist etwas, das kann man nicht erklären. Die Gemeinschaft hat nichts mit Sympathie zu tun. Nichts mit Antipathie. Hat auch nichts mit sich möge und sich recht gäbe zu tun und sich zu schmeicheln. Das ist was völlig anderes. Das gehört zu diesem Leib. Und zwar die Gemeinschaft entsteht nicht hier, sondern dort. Im Himmel. Die entsteht auf der himmlischen Schiene, nicht auf der irdischen Schiene. Das ist ein riesiger Unterschied. Im 1. Johannesbrief zeigt die Bibel klar, wie das geht. Sie sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, ich lese mal die griechische Zeitformel dazu. Wenn wir aber im Lichte wandeln, da steht Präsens aktiv und Präsens aktiv Gegenwartsform und das aktiv ist immer ein Dauerzustand. Also kann ich das auch so übersetzen? Wenn wir aber die ganze Zeit im Lichte wandeln, wie er, der Herr Jesus, im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das steht wieder Präsens aktiv. Das heißt, ich habe einen dauernden Zustand, wo ich gereinigt werde durch Jesu Blut und durch das bin ich praktisch die ganze Zeit in Gemeinschaft. Was ist das denn? 1. Johannes 1, 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Das ist jetzt die menschliche Ebene. Und unsere Gemeinschaft, jetzt erklärt das, ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Das ist der Grund der Gemeinschaft. Ich bin gewaschen in Jesu Blut. Ich bin gereinigt in Jesu Blut. Und jetzt passiert etwas. Jetzt entsteht eine ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott, dem Vater, seinem Sohn und mir durch den Heiligen Geist. Jetzt sagt die Bibel, in dem Moment, wie du so im Lichte wandelst, wirst du mit jedem, der genau gleich im Lichte wandelt, diese Gemeinschaft erleben. Die kann man nicht machen. Gläubige sind zu mir gekommen und gesagt, lass uns mehr Wanderungen machen, lass uns mehr miteinander fortgehen, dass Gemeinschaft entsteht. Und ich sage, das ist ein menschlich verständlicher Wunsch. Und um Gemeinschaft auch zu praktizieren, brauchst du ja Möglichkeiten. Aber entstehen tut sie doch was anderes. Es ist ein Riesenproblem, menschlich. Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich habe schon manche Beziehungen zerstört, weil ich hier dumm war. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe erkannt, wenn Gemeinschaft nicht funktioniert, die kann auch mal gestört sein. Ich merke es bei mir, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann ist meine Gemeinschaft oft mit den anderen gestört. Dann bin ich, fragt meine Frau nicht, ist besser. Dann bin ich kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Wenn ich grätig war, schwäbisch gesagt, dann wurde ich richtig grätig. Und es ist so, wenn die Gemeinschaft nicht funktioniert, bin entweder ich nicht im Licht, immer zuerst die eigene Nase, oder das andere, mit dem ich Gemeinschaft haben sollte, ist auch nicht im Licht. Oder noch schlimmer, wir beide. Versteht ihr? Beide. Sobald wieder alle Buße tun und sich reinigen lassen, geschieht die Gemeinschaft. Wisst ihr, da brauchen wir keine Aussprache und nichts Besonderes, sondern man muss oft statt menschlich, wir versuchen immer auf der menschlichen Ebene zu regeln, wir müssen das auf der himmlischen Ebene regeln. Und einfach gucken, dann wie wieder alle im Licht sind, dann funktioniert es. Und das ist das Geheimnis, also apostellärische Geheimnis, da brauche ich die Erkenntnis. Da brauche ich Epheser 4, die Gnadengabe, die Gott jedem gegeben hat, dass das läuft. Ich brauche für die Gemeinschaft diese Wirkung der Reinigung durch Jesu Blut. Dann entsteht Gemeinschaft, also die ist ein wesentlicher Bestandteil des himmlischen Organismus, nicht des irdischen. Und das Nächste, das ist genauso wichtig, da sagt die Bibel, und im Brot brechen. Wir haben heute Morgen das Brot gebrochen. Abendmahl nennt man das. Da steht übrigens im griechischen Wort, das heißt Deipnon, das ist nur ein Mahl. Also von daher kann man das sogenannte Abendmahl auch morgens nehmen, ist kein Problem. Er sagt, das wesentliche Merkmal im Innenverhältnis der Gemeinde ist, dass sich das Brot bricht. Wisst ihr, wenn du das Brot brichst und den Wein nimmst, da bekennst du ja, das Blut macht mich rein von aller Sünde. Der Leib Jesu Christi schält meine Sünde natur aus, weil ich ja in einem Geist zu einem Leib getauft bin. Und da hast du die Gläubigen. Und eigentlich ist das Abendmahl immer der Punkt, wo die Gemeinschaft wiederhergestellt werden soll. Ich finde es wunderbar, da wurde schon Herr Jesus erinnert, die Gläubigen untereinander müssen hier eigentlich, ja, wenn ich jetzt hier sitze und ich einen Frust habe oder Wut auf jemanden, wenn ich das nicht abgelegt kriege, beim Mahl nehme ich es unwürdig, wo man gar nicht rede. Also ich muss mein Herz, und da bin ich eifersüchtig drüber, wache ich, dass ich das Mahl nicht nehme, ohne ein freies Herz zu haben. Muss frei sein. Das heißt, es ist ein wunderbares Mittel von Gott gegeben, indem er sagt, bleibet in der Lehre der Apostel, dass ihr nämlich die richtige Erweisung ausführt, habt Gemeinschaft untereinander, dass ihr kein Hasenverein werdet, sondern dass ihr wirklich Gemeinschaft produziert, die geistlich ist. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, wenn ich nach meinen menschlichen Eigenschaften gehe, in der Welt, dann hätte ich mit kaum einem von euch Gemeinschaft, sondern ich hätte ein ganz extremes Klientel. Ich hätte zum Beispiel extreme Gemeinschaft mit Kunstmalern. Weil ich selber gern male und das interessiert mich. Ich hätte extreme Gemeinschaft mit Gebirgsleuten, weil ich sehr gern, meine Frau sagt, du kannst nichts tun, wie der Berg hochgehen. Du kannst auf der Ebene gar nicht laufen, sondern sobald du losläufst, geht der Berg hoch. Das ist irgendwo in die Gene drin. Und ich hätte, sei auch ganz offen, ich hätte wohl Gemeinschaft mit Leuten, die einen Revolver in der Tasche haben. Ich bin von Natur aus, in meiner weltlichen Natur, bin ein Waffenmensch gewesen. Erst als ich mich bekehrt habe, dann legst du ja diese Dinge ab. Wisst ihr, von daher, aber jetzt geschieht die Gemeinschaft, die ist ganz anders. Plötzlich kommt diese Gemeinschaft der Heiligen auch beim Brotbrechen und plötzlich hast du die Sehnsucht nach den Heiligen. Du hast plötzlich eine viel tiefere innere Verwurzelung, selbst wenn sie dir gar nicht liegen und wenn sie dich ärgert und wenn sie auch andere Interessen haben. Ich schüttel den Kopf über manche Interessen. Ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so offen sage. Ich habe Leute, die interessieren sich wirklich brennend für Gartenmöbel. Auch Gläubige muss ich sagen, Entschuldigung, tut mir einen Gefallen. Trübt die Gemeinschaft nicht mit Gartenmöbel. Ich bemühe mich, unsere Gemeinschaft nicht mit dem Gebirge, nicht mit der Malerei und schon gar nicht mit dem anderen zu drüber. Ihr versteht. Da geschieht etwas. Plötzlich sind mir die im Blut gewaschenen, die Heiliger, wichtiger wie die anderen Dinge. Und du gehst lieber in die Versammlung, als wenn eine Ausstellung ist. Wenn die Ausstellung nur an einem Tag ist, an dem Sonntag, wo morgens Versammlung ist, und du willst unbedingt diesen Maler, für mich wäre es der Edward Theodor Compton, war sogar noch gläubig, und der wäre im Thalia oder in der Zollernalbhalle, und der wäre nur heute Morgen. Wo wäre ich dann? Hier. Das ist der Unterschied. Der Zug zu den Blutgewaschenen, zum Blut Jesu, ist stärker wie der fleischliche Zug des Herzens. Ein riesen Geheimnis der Gemeinde. Das nächste, und in den Gebeten, das ist Mehrzahl. Damit zeigt die Bibel, dass das Gebet, der Arm Gottes zu bewegen, alles durch Gott zu tun, ein entscheidender Faktor ist. Einmal Gebete in der Mehrzahl, nämlich zu Hause. Und zweite, Gebete in der Gemeinde. Das sind die Elemente. Jetzt gehe ich in die Gemeinde. Ich besuche, bin ja, habe von Gott eine Berufung, auch überregional zu dienen. Jetzt gehe ich in die Gemeinde. Wenn ich mit den Brüdern rede, die redet meistens nach dem Mittagessen. Das ist eine ganz, ganz gute Zeit. Da bespricht zwar das Hirn ein bisschen blutleer, weil der Magen das Blut braucht. Aber scheinbar ist das die beste Zeit, um zu reden. Dann redet die Brüder, dann reden wir und dann erzählen sie mir, wo sie Probleme haben. Dann komme ich und sage, oh, wir haben eine große Gemeinde, da haben wir viele Probleme. Dann fangen die an und sagen, erzähl mal. Dann erzähle ich die Probleme, dann lachen die mich aus. Und sagen, wir sind bloß 35 Leute, wir haben dieselben. Ich sage, oh. Also, ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Der Leib des Christus, die Gemeinde hat die gleichen Probleme. Der Leib des Christus hat die gleichen Mittel. Er hat die gleiche Struktur, ist alles gleich. Und ich muss jetzt nur das tun, was Gott tut. Ja, und dann kommt es meistens zum Ausstoß. Ja, was macht ihr für Arbeit? Was macht ihr das? Hat der Herr euch gesegnet? Fragt man mich, und wir wissen, wie viele haben sich bekehrt. Dann muss ich immer erklären, dass der Segen Gottes nicht die Bekehrungen sind, sondern was anderes. Und jetzt frage ich immer ganz spitzig. Warum hat Gott nicht mehr geschrieben? Warum hat er bloß die 6 Dinge geschrieben? Warum nur diese 6? In der Praxis ist es so, dass wir viele Dinge tun, die da nicht drunter fallen. Warum? Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Das Himmlische ist schwächer ausgeprägt wie das Irdische. Von dem kommt es. Unsere irdischen Bedürfnisse sind teilweise stärker wie die himmlischen Bedürfnisse. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin frei von dem, würde ich euch anlügen. Das ist bei jedem Mensch so. Und das ist der Kampf der Gemeinde. Und jetzt sind wir in dem Spannungsfeld zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen. Und jetzt müssen wir unsere Entscheidung erfüllen. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Lehre, dass der Mensch ein unfreier Wille hat, die kommt aus einer Quelle, die kann ich leider nicht akzeptieren. Der Mensch kann sich nicht selber retten. Der Mensch kann sich nicht selber bekehren. Da bin ich einig. Aber der Mensch hat wohl einen Wille und Gott spricht den Wille immer wieder an und sagt, so, jetzt, entweder oder. Und ich kann das Wasser des Lebens nehmen, ich kann in dieser Fülle Jesu Christi in diesen 6 Dingen zum Beispiel als Gemeinde leben oder nicht. Ich kann auch andere Dinge tun. Rudolf hat uns gestern bei dieser Konferenz hat er uns gezeigt, ich wundere mich ja immer, weil ich brauche mich mit dem gar nicht beschäftigen. Ich komme in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr mit den Brüdern zusammen und da hält mindestens einer einen Vortrag, was gerade läuft. Und wenn du das hörst, dann kriegst du ja schon mal der Wahn. Und da siehst du ganz einfach, wie der Mensch einfach dazu neigt, Dinge zu tun, die genau das Gegenteil von diesen 6 Punkten sind der Gemeinde. Er hat zum Beispiel erklärt, dass hier bestimmte Dinge geschehen, wo sie ihre Bibelübersetzung nicht mehr schreiben. Selbst Wycliffe, die angesehene Bibelübersetzer, die genauso abgefallen sind wie der Rest dieser Christenheit, geht einfach hin und man hat eine Übersetzung für Moslems, wo dann drin steht, dass der Jesus nicht mehr der Sohn Gottes ist. Da wird das Wort Sohn Gottes vermieden, da werden alle diese Dinge vermieden, haben nicht gewusst. Und Rudolf ist noch genau, der hat es dann nachprüft, noch einmal guckt und so. Wisst ihr, wenn er das sieht, dann muss er sagen, ja, Entschuldigung, was treibt die Gläubiger um? Jetzt kommt etwas, dieser brennende Wunsch, die Moslems zu erreichen, wird höher angesetzt, das ist ein menschlicher Wunsch, wie diese 6 Punkte. Paulus sagt an ihrer Stelle, wir gehören nicht zu denen, die das Wort Gottes fälschen, sondern wir unterwerfen uns dem Wort Gottes, und zwar radikal. Jetzt kommen wir zu diesem entscheidenden Punkt. Wir müssen uns Gott in diesen Dingen unterwerfen, willentlich. Und in Epheser 3, Vers 10 sagt die Bibel etwas, und das hat mich immer völlig verwundert, dass das funktioniert. Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in der himmlischen Region oder in den himmlischen Bereichen, Regionen, einfach in einer anderen Sphäre, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Punkt. Wir haben uns jetzt versammelt. Das heißt zu Deutsch, ihr sitzt auf Stühlen. In einer Versammlung. Draußen ist schön Wetter. Aber es muss klar sein, wir sind nicht hier, dass wir uns hier als Gruppe versammeln, sondern wir sind hier, weil wir letztendlich, der Großteil zumindest von uns, ist hier, weil wir zum Leib des Christus gehören. Weil wir mit dem Herrn Jesus organisch verbunden sind. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gott will, dass wir Gemeinde noch im Neuen Testament praktizieren, damit er den himmlischen Mächten, wohl Engel, die Bibel sagt hier nichts, den Bewohnern der himmlischen Regionen, dass er ihnen geistliche Dinge durch die Gemeinde so darstellen kann, wie er es vom Vorsatz der Ewigkeiten her, vor grundlegender Welt, beschlossen hat. Geht es euch nicht so? Da schreck ich. Da sage ich, was bist du für ein Wurstler? Was bist du für ein Mensch? Was tust du? Bist du dir bewusst, du gehörst zu diesem wunderbare Gebilde des Leibes Jesu Christi, zu diesem Haupt, zu diesem König der Könige. Und er will im Auftrag des Vaters durch dich, durch deine Brüder und Schwestern, durch die Gemeinde, diese himmlischen Dinge so darstellen, dass die Himmelswelt begreift. Wisst ihr, ich bin mal ganz ehrlich, was sehen die manchmal? Was sehen sie, die himmlischen Mächte? 1. Timotheus 2, Vers 8 bis 15. Da sagt die Bibel zum Beispiel, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Entschuldigung, wir Männer, wir haben andere Schwachstellen wie die Frauen. Wo die Frau vorm Spiegel steht in ihrer Eitelkeit, da steht der Mann ganz anders da. Da braucht er keinen Spiegel. Da steht er mit der Faust da. Der Mann neigt zum Zorn. Und seltsam, dass das schwache Geschlecht stärker ist wie das starke Geschlecht. In der Bibel steht nichts, dass die Frauen Zweifler sind. Aber in der Bibel steht ganz klar, die Männer sind die Zweifler. Die Männer sind zornig und Zweifler. Und jetzt, wenn Gott den himmlischen Mächte, ich mache nur Beispiele, darstellen will, wie Gott auch diese Schwachen des starken Geschlechtes völlig umwandeln kann, dann wird er darstellen, wie ich durch das vollkommene Opfer Jesu meinen Zorn und meine Zweifel begraben kann. Bei Frau kann es dann bedeuten, dass sie das schwarze Tuch über den Spiegel hängt. Ihr versteht? Und jetzt sagt natürlich die Bibel, das haben wir ja gelesen, halt, wie man sich benehmen soll im Hause Gottes in der Gemeinde. Wie sollen wir uns benehmen? Und jetzt kommen ganz klare Dinge, die in der Gemeinde anders sind wie in dieser Welt. In der Gemeinde herrscht eine gewisse Ehrfurcht vor dem Alter. Ist normal. In der Gemeinde herrscht der Unterschied zwischen Mann und Frau. Völlig egal, was hier für Gesetze in Europa erlassen werden. Da ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Da ist ein Unterschied zwischen alt und jung. Da ist ein Unterschied zwischen erfahren und unerfahren. Da hat Gott genau die Strukturen, die die Bibel aufzeigt. Die kann ich jetzt nicht aufzeigen, sonst wären wir heute Mittag am Drehen oder dann. Ihr begreift, das sind andere Regeln. Und er sagt auch, wie alte Männer, gell? Jede Gruppe wird spezifisch angeredet. Alte Männer, seid nüchtern. Der alte Mann neigt eher zum Spekulieren. Ich kann euch nachweisen, wie Missionswerke entstanden sind, die völlig schwärmerisch waren, nachdem der Mensch im Ruhestand war. Solange er hat schaffen müssen und rangenommen wurde, war es nicht so. Und die Bibel sagt jetzt, da gibt es Ämter, Älteste, Diakone. Jetzt beschreibt die Bibel genau, was die tun sollen. Sie beschreiben genau, wie sollen sich die Gemeindeleute den Ältesten gegenüber benehmen? Wo sollen sie gehorchen, wo nicht, sagt die Bibel ganz klar. Sie sagt, was sollen Diakone tun? Was interessant ist, an ihrer Stelle heißt, und die Frauen, hat man, 1. Timotheus 3, Abvers 8, haben wir geglaubt, es wäre die Frau der Diakone, ist aber nicht so, da steht kein Fürwort. Und damit sind es nicht die Frau der Diakone, sondern Diakonissen. Und wisst ihr, wer Diakonisse sind? Das sind Schwestern, die dienen. Ich begrüße viele Diakonisse in unserer Mitte. Ist euch das klar? Wenn ihr Gott dient, seid ihr in gewisser Weise Dienerinnen Gottes. Je nachdem, ob er jetzt unter 1. Timotheus 3,8 fällt, die jetzt eher auch für die anderen Gläubige sorgen, dann seid ihr Klassische. Ansonsten seid ihr Glieder im Leib Christi, die andere Aufgabe haben. Aber ihr merkt, die Bibel definiert das ganz genau und sagt genau, was man tun soll. Und sie sagt auch ganz klar, Hebräer 13, 17 und 7, die Ältesten müssen zum Beispiel Rechenschaft ablegen für ihre Gemeinde. Und in manchen Dingen muss sich die Gemeinde unterwerfen, das ist einfach so. Aber, 1. Timotheus 5,19. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht. Vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Habe ich auch schon versagt. Ich hatte mal einen Fall, wo ein Ältester gesündigt hat. Ich habe nicht den Mut aufgebracht, den öffentlich zu stellen. Vielleicht ist das klar. Schwer. Deine Brüder, mit denen du kämpfst, musst du stellen, öffentlich. Die Bibel sagt ganz klar, du darfst gegen Ältesten nur eine Klage annehmen, wenn zwei oder drei Zeuge da sind und nur, wenn es um Sünde geht. Wenn der lügt, stiehlt oder irgend sonst was tut oder sich versündigt oder bösartig reagiert, dann darfst du ihn stellen. Aber du musst es mit Niveau tun und sagt gleichzeitig, wenn die Sünde offenbar ist und ganz klar festgestellt ist, dann musst du es auch öffentlich sagen. Es sei denn, er tut vorher Buße, dann brauchen wir nicht sagen. Das ist genau wie bei Gemeindezug. Tut jemand Buße, gibt es alles auf, ist kein Thema. Wisst ihr, da sieht man, wie Gott diese Gemeinschaft und auch das Innere ernst nimmt. Und darum sagt er in Epheser 5, Vers 25, jetzt kommen wir zum Direktpunkt. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt, sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der
liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Wie sagt die Bibel ganz einfach? Gott will eine Gemeinde ohne Flecke, ohne Runzler. Einmal sagt er im Hebräerbrief, ohne bittere Wurzel. Wie soll, wenn man das versteht? Ich muss jetzt Statistik machen. Ich habe von 25 Punkten erst 16 abgehandelt. Der Rest lassen wir. Aber da kommt auch nichts viel anderes. Ich möchte nur eines betonen. Gott hat einen ungeheuren Anspruch in diese Gemeinde. Und zwar wisst ihr, welcher Teil? An den Unsichtbaren. An dem, was von oben in mein Herz reinläuft. Und er will eine Gemeinde, die ohne Flecken, ohne Runzeln ist. Ich habe jetzt gar nicht darüber reden können, dass jeder von uns eine Gnadengabe hat, jeder von uns einen Platz im Leib Christi hat, jeder letztendlich ein Aufgabegebiet, jeder letztendlich vor Gott bestätigt werden soll. Und wenn das nicht funktioniert, bin ich in der Regel meistens selber schuld. Dass wir eine Haltung des Dienstes haben, wo man, ich sage es mal so, das, was wirklich wesentlich ist, worauf es ankommt, treiben soll, der Rest wegtun soll, dass wir die Gesinnung Jesu haben sollen, dass eine gewisse gegenseitige Zuwendung ist, auch unter den Heiligen, die stärker geht wie das Menschliche, sodass als der Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt, ich gehe weg, sie in Tränen ausbrät, ihm um den Hals fallet. Und dass Gott auch die Gemeinde erzieht. Dass die Gemeinde begreift, dass sie ein Fremdkörper ist, dass sie begreift, dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass sie begreift, dass sie ohne Flecken runzeln sei soll, dass sie begreift, gib das Menschliche, die untere Ebene an der Garderobe ab. Es gilt nicht. Gilt nicht. Das Geistliche gilt. Wir sind nicht hier, um Sympathie oder Antipathie zu treiben. Wir sind nicht hier, um menschlich zu reagieren. Sondern wir kommen hier rein und sagen, oh, ich bin ein Glied an deinem Leib. Was willst du, Herr Jesus, heute durch mich, indem du mich heute veränderst, diesen himmlischen Mächten, mit denen ich nichts zu tun haben will, man darf die da sprechen, gar nichts, was willst du denen zeigen? Was willst du, dass ich Handreichung tue, meinen Geschwistern heute in der Versammlung? Er begreift. Jetzt kommt das Problem. Ich denke, mit der Schwester oder dem Bruder sollte ich reden, weil der hat ein bisschen ein langes Gesicht heute Morgen. Menschlich gut, geistlich, vielleicht will Gott, dass er das lange Gesicht hat oder sie, weil er etwas bewirken will. Zerknirschung. Ich habe Situationen, wo ich ein langes Gesicht habe, wo es gut ist, wenn man mich nicht ausspricht, wo ich vor Gott brüte. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo ich plötzlich mir der Verantwortung, jetzt möchte ich uns wirklich ins Buch schreiben, wo ich mir der Verantwortung zu meinem lebendigen Organismus, zu dieser Gemeinde zu gehören, bewusst werde und beginne geistlich zu reagieren und beginne diese himmlische Ebene von der Bibel her auch zu erforschen, mir anzugucken und die zu verinnerlichen und die menschliche, naja, eher kaputtes Kreuz, aber ich kann auch auf dem Bank sitzen, wenn kein Stuhl da ist, wenn ich andere sehe. Wenn ich sehe, dass die gern da sitzen und gut sitzen in der Gemeinde, das macht mir keinen Abbruch. Das heißt, man kann um des geistlichen Willens ungeheure Einschränkungen auf sich nehmen, wenn man will. Die Ekklesia ist rein, die Gemeinde, die Herausgerufene, ist heilig. Aber hier in Albstadt, in Stuttgart, in Afrika, in China, an jedem Ort der Welt hast du immer nur die Multimomentaufnahme einer Zusammenkunft. Du hast immer nur diesen kleinen Haufen, der sich gerade Einfindenden, von dem ein Teil, oder Großteil hoffe ich, zu der himmlischen Welt gehört und ein Teil noch sich bekehren sollte und gerettet werden sollte. Und Gott will ja, dass alle gerettet werden. Und du hast diese Vermischung. Und jetzt kommt nochmal das große Verantwortungspotenzial an uns Gläubige. Wir müssen uns so innerlich mit dem Herr Jesus Arrangierer im Sinne, dass wir uns ihm auf den Altar legen, dass er durch uns wirken kann. Epheser 4, dass er die Gabe wirksam machen kann, dass er die letztendlich Dienste durch uns, durch die Gelenke, durch die Glieder tun kann, dass in der Gemeinde das geschieht, was die Bibel sagt, dass alles dem Haupt entgegenwächst. Und wenn das nämlich geschieht, dann gibt er wieder weitere Befehle, was dieses Haupt, das auf ihn ausgerichtet ist, tun soll. Jetzt habe ich eine Bitte. Ich sag's mir auch. Wenn du das nächste Mal zur Tür reinkommst, dann komm anders rein. Ich nehme es mir auch vor, dass ich anders reinkomme. Wisst ihr? Nicht, dass er mir falsch versteht. Dass ich sage, ein sakramentaler Raum, wie man in der katholischen Kirche riecht. Ihr wisst es. Du riechst hier keinen Weihrauch. Wir haben keinen. Du hast hier keine hohe Fenster. Brauchen wir nicht. Sondern dass ich reingehe und sage, jetzt gilt's. Jetzt bin ich in dem, was Gott wollte. Jetzt wird der Leib Christi dargestellt. Jetzt muss das Himmlische das Menschliche wegputzen. Das Himmlische muss das Irdische überdecken. Und jetzt, Herr, komm mit mir zum Ziele. Hier bin ich, dein Knecht hört. Manche sagen das bloß, wenn sie aufs Missionsfeld gehen. Manche sagen das bloß, wenn sie einen evangelistischen Einsatz machen. Nein, das muss ich sagen, wenn ich die Gemeinde betrete. Und dass man uns richtig versteht, ich packe mich zuerst mal an der eigenen Nase. Das ist immer ein persönliches Problem. Aber wenn wir so vorgehen, dann sind wir gehorsame Knechte und Mägde Jesu Christi. Dann wird der Herr Jesus verherrlicht. Und wer möchte das nicht? Ich möchte beten. Herr Jesus, wir möchten dich verherrlichen. Und zwar, weil du alles getan hast für uns. Du hast die Himmel verlassen. Du hast die herrliche Gemeinschaft mit deinem Vater verlassen, um uns elende Sünder zu retten. Du hast dein Blut vergossen, um eine gottvergessene Welt wieder zurückzuholen. Und ich bete dich dafür an, für jede Wiedergeburt, die in unserer Mitte geschehen ist, für jeden, der heute in unserer Mitte ist und gerettet ist. Und ich bitte einfach, lass jetzt dein Leib so durch unseren Gehorsam, durch unsere Hingabe, dass wir uns dir auf der Altar legen, dass wir gehorsam sind. Lass diese Möglichkeit geschaffen werden, dass du so wirken kannst, wie du wirken willst. Dass wir nicht mehr das Hindernis, sondern dass wir die offene Tür sind, dass du durch uns wirken kannst, durch jeden. Und dass du mit jedem von uns zum Ziele kommst, auf das letztendlich in unserem Bewusstsein wirklich eingebrannt ist, was es für ein großes Vorrecht ist, ein oder eine Herausgerufene zu sein, zu dieser Gemeinde Jesu Christi zu gehören, zu deinem Leib. Nicht die Ortsgemeinde, dass wir stolz sind, sondern dass wir uns freuen wie die Kinder, dass wir zu dir gehören, dass wir Gottes Kinder sind, mit dem Vater versöhnen, dein Eigentum, gewaschen in deinem kostbaren und teuren Blut. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.